der Rechtsstaat in Dortmund muss wieder durchgesetzt werden.
Wir haben schon zu viel Polizei und zu viel Ordnungsdienst, die in der Stadt unterwegs sind und patrouillieren, so dass man sich sogar teilweise davon gestört fühlen kann.
Radio 91.2. Mein Dortmund. Meine Wahl.
Links gegen Liberal. Fatma Karayakurtulo und Michael Kauch wollen beide an die Spitze der Stadt Dortmund. Sie ist Oberbürgermeisterkandidatin der Linken. Er ist Oberbürgermeisterkandidat der FDP. Und politisch liegen sie zum Teil meilenweit auseinander.
Also, dass die Stadtverwaltung größer wird, ist selbstverständlich, weil wir ja auch von der Stadt her wachsen.
In 5 Jahren 17% mehr Personal. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben nicht 17% mehr Leistungen bekommen.
Fatma Karayakurtulo und Michael Kauch bei mir zu Gast. Ich bin Helga Kretschmer von Radio 91.2, seit über 30 Jahren Lokaljournalistin in Dortmund und stelle euch die Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen vor. Schön, dass ihr dabei seid.
Radio 91.2. Mein Dortmund. Meine Wahl.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Dankeschön.
Sie beide, Sie kennen sich ja schon seit Jahren aus der Dortmunder Politik. Sie sitzen beide im Rat. Sie haben jetzt jeweils 20 Sekunden Zeit für Lobhudelei. Was schätzen Sie an Frau Karayakurtulo, Herr Kauch?
Also erstens, wir verstehen uns gut. Sie kann sehr lustig sein und haben wirklich ein gutes persönliches Verhältnis bei allen unterschiedlichen Inhalten. Und sie ist super engagiert. Also da kann man nichts sagen. Für ihre Position tritt sie klar ein und ist da auch hinterher.
Und Sie als Kandidatin der Linken, was schätzen Sie an Herrn Kauch?
In erster Linie seine Redegewandtheit. Also ich bin jetzt mal begeistert, wenn er nach vorne geht. Er bringt den Humor mit, den man dafür braucht, aber auch einfach so, wie flüssig er das vortragen kann und auch einen auch mitnimmt. Also nicht nur, dass es nicht langweilig wird, sondern er wirklich seine Themen rüberbringt, auch wenn sie inhaltlich nicht immer passend sind. Ich könnte dann immer so aufspringen, aber er ist einfach auch so im Privaten einfach ein netter Mensch.
Das kam jetzt von beiden von Herzen. Also ja. Ich meine, Sie sind von den Linken, Sie von der FDP, aber privat scheinen Sie sich richtig gut zu verstehen.
Na, ne? Das ging mir auch im Bundestag so. Oft waren diejenigen, die inhaltlich ganz weit weg waren, diejenigen, mit denen man persönlich am besten auskam.
Okay, dann stelle ich jetzt mal die Gegenfrage. Wo denken Sie, das ist jetzt nur nicht mein Ding?
Also wir sind politisch sehr weit auseinander, wenn es natürlich um Finanzen geht und das Soziale darin geht. Ich glaube, ich habe zweimal eine Überschneidung mit Herrn Kauch gehabt, wo ich schon gedacht habe, oh mein Gott, was ist heute los? Das war beim Thema Flüchtlinge und ich war völlig geschockt davon, dass ich dachte so, okay, 2 Punkte gleich, okay, hier ist irgendwas nicht richtig. Also für gewöhnlich sind wir komplett auseinander.
Okay, Herr Kauch?
Ja, ich glaube, das sind tatsächlich die Punkte Sozialpolitik und Finanzen, die weit auseinander gehen zwischen FDP und Linken. Wir kommen einfach aus unterschiedlichen Denkschulen da und das ist auch in Ordnung. Und deswegen machen wir auch Wahlkampf, weil wir jeweils für die eigene Position Zustimmung gewinnen wollen.
Genau das werden wir natürlich jetzt noch weiter ausarbeiten. Aber zuerst mal ein bisschen was Persönliches, weil es gibt ja auch durchaus Unterschiede im Privaten bei Ihnen. Deswegen habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bogenschießen oder Fitnessstudio, Herr Kauch?
Fitnessstudio.
Bogenschießen.
Bogenschießen. Ist aber ein ungewöhnliches Hobby, ne?
Ich mag's halt. Ich find's, es beruhigt mich und man kann halt genau sein Ziel treffen. Oder auch nicht, aber für gewöhnlich treffen, ja.
Okay. Und der Kauch Fitnessstudio, das sagt man immer so, ich gehe ins Fitnessstudio. Wie oft gehen Sie denn die Woche?
Momentan zu wenig. Momentan so 2-mal die Woche, aber das Ziel ist immer 3.
Okay. Familie oder Eigenständigkeit? Beides.
Beides. Auch beides.
Auch beides. Nordstadt oder Dortmunder Süden?
Nordstadt.
Tatsächlich auch die Dortmunder Nordstadt, weil da bin ich zur Schule gegangen.
Und Sie wohnen immer noch in der Nordstadt, ne?
Nein, ich bin tatsächlich nach Marten gezogen, wegen der Pflege meiner Mutter damals.
Ja.
Weil ich kein großes Wohnzimmer gefunden habe. Aber ich würde gern wieder in die Nordstadt zurückziehen.
Und Herr Kauch, wo wohnen Sie jetzt?
Ich wohne in Innenstadt Ost und ich komme ja ursprünglich aus Brechten und da war tatsächlich die nächstgelegene Schule in der Nordstadt und die war auch gut, war auf dem Helmholtz-Gymnasium.
Frau Karayakurtulo, Sie sind 49 Jahre alt, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Traumapädagogin und Sie bezeichnen sich selbst als Macherin mit Mut und Herz. Woran machen Sie das fest? Gibt es da eine Beispielgeschichte?
Ja, also ich glaube, die meisten kennen mich einfach im Rahmen meines Engagements. Ich bin eigentlich schon immer diejenige gewesen, die auch, wo egal wo sie beschäftigt war, von den Vorgesetzten immer dorthin geschickt wurde, wo es gerade brenzlig war, wo die Kohlen aus dem Ofen geholt werden mussten, weil ich einfach lösungsorientiert bin. Ich lege dann los und gehe dann sozusagen auf die Zielgerade zu und da warte ich nicht lange.
Zum Beispiel auch in der Flüchtlingspolitik, ne?
Zum Beispiel.
Was haben Sie da gemacht?
Also ich habe ja damals 2015, war ich ja auch vor Ort und habe dann dort mitgeholfen und daraus resultierend dann den Verein Train of Hope mit den Ehrenamtlichen vor Ort zusammen gegründet. Seitdem leisten wir da immense Arbeit, Integrationsarbeit. Das haben wir dann 2022 auch gemacht, als die ukrainischen Geflüchteten kamen. Da haben wir 3 Monate lang die einzige Notschlafstelle hier in NRW geführt. Und dann auch 2023, als das Erdbeben in der Türkei war, da haben wir mit anderen Organisationen zusammen 6 LKW-Ladungen in die Türkei geschickt, in die Erdbebenzone.
Und Sie sind selber auch mitgefahren, ne?
Ja, also nicht mitgefahren mit dem LKW, sondern ich bin hingeflogen. Ich bin dann dort auch an die Grenze, weil wir extra nochmal einen LKW für Syrien fertig gemacht hatten, der nicht durchkam, und habe dann versucht, den durchzubringen. Hat aber nicht geklappt und dann haben wir es vor Ort an die syrischen Opfer, also Erdbebenopfer dort verteilt.
Also eine richtige Anpackerin.
Ja.
Ja. Herr Kauch, würden Sie das unterschreiben?
Sie ist das eine richtige Anpackerin. So sehen, ja.
Okay. Sie selbst, Sie sind 58 Jahre alt, Diplom-Volkswirt, beraten Unternehmen in der Medizintechnik, waren für die FDP, aber auch schon im Bundestag und im Europaparlament. Sie seien ein Mensch mit politischer Erfahrung, schreiben Sie über sich selber, aber auch mit freiheitlichem Geist, sagen Sie. Woran machen Sie denn in Ihrer Lebensgeschichte diesen freiheitlichen Geist fest?
Na, ich war immer jemand, der für seine Überzeugungen eingetreten ist, auch innerhalb der Partei. Ich habe da immer eine klare Linie vertreten, bin ja auch Bundesvorsitzender der Julis gewesen und da ist man ja auch immer derjenige, der so ein bisschen gegen die Parteiführung mal antreten muss. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht. Also diese politische Eigenständigkeit, die hat mich eigentlich geprägt über viele Jahre. Und mir ist halt wichtig, dass tatsächlich die Freiheit des einzelnen Menschen im Mittelpunkt der Politik steht und deshalb bin ich auch bei der FDP.
Ja, können Sie das auch an Ihrer Lebensgeschichte festmachen?
Naja, ich bin so ein klassisches Arbeiterkind, also komme aus einer Arbeiterfamilie. Also mein Großvater hat noch auf einer Gießerei gearbeitet. Mein Vater war beim Grünflächenamt als Kraftfahrer. Meine Mutter war Verkäuferin. Meine Eltern, denen war immer wichtig Bildung. Das hat mich eigentlich auch geprägt, so ein Aufstieg durch Bildung, Chancen unabhängig von der Herkunft. Das ist meine persönliche Biografie, das ist aber auch meine politische Agenda.
Wenn ich Sie beide mal zusammenfasse, Weltoffenheit, Toleranz scheint bei Ihnen beiden wichtig zu sein.
Ja. Ja, und ich bin als Student ja dann auch mal arbeiten gewesen in Ghana und das hat mich sehr geprägt. Also nicht nur, dass der afrikanische Kontinent mich seitdem nicht mehr so ganz losgelassen hat und ich da auch immer noch oft in Urlaub hinfahre, aber das hat auch nochmal so mein Wertesystem so ein bisschen auf neue Füße gestellt. Auch die Frage, was ist eigentlich Armut und wo sind Chancen auch in schwierigen Lagen? Und wie können sich Menschen aus so einer Situation heraus entwickeln, die ich da teilweise, also nicht, dass Ghana alles voller Armut ist, aber ich habe da eben auch ganz kritische Zustände gesehen, die weit von dem entfernt sind, was wir hier als arm definieren, sondern noch eben viel schlimmer sind.
Aber da wollen wir auch nicht hin.
Nein, da wollen wir nicht hin, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie wertschätzen wir eigentlich können, wie wir in Europa leben können und mit welchen Startchancen wir ausgestattet sind, die es eben in anderen Teilen der Welt nicht gibt.
Was würde das denn jetzt für die Migrationspolitik bedeuten? Also mal angenommen, Sie werden Oberbürgermeisterin. Was würden Sie vermutlich anders machen als Herr Kauch oder überhaupt anders als jetzt?
Also ich glaube, bei mir würde das Sozialere mehr im Vordergrund stehen, während bei ihm eher so die Finanzen im Vordergrund stehen. Das denke ich zumindest, dass das so wäre, weil ich eben Sozialpolitik mein Schwerpunkt ist. Und er als Volkswirt, denke ich, wird eher so in anderen Bereichen aktiv sein. Oder irre ich mich da?
Irrt sie sich da?
Also, Mir ist wichtig, und das war immer unsere Philosophie auch hier im Rat, klar Ja zu sagen zu einer Fachkräfteeinwanderung und auch ganz klar in Abgrenzung zu der AfD, die ja alles in einen Topf wirft. Und da müssen wir vieles auch besser machen, um attraktiver zu werden für die klugen Köpfe dieser Welt. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht bereit, Einwanderung in die Sozialsysteme zu unterstützen. Und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus Gerechtigkeitsgründen. Und das betrifft zum einen illegale Einreisen, das betrifft natürlich auch, ich sag mal, unbegründete Asylanträge. Aber es betrifft ganz klar auch den Missbrauch der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Ich war ja Mitglied des Europaparlaments und die europäischen Verträge sehen nicht vor, dass man nach Deutschland kommt, beispielsweise aus Osteuropa, um hier die Sozialsysteme in Anspruch zu nehmen, sondern die Freizügigkeit ist für Arbeit. Nee, das ist keine Unterstellung.
Weil das ist eine Unterstellung, wenn du sagst, die Leute wollen in ein Sozialsystem einwandern. Also wer kommt, verlässt er bitte sein Haus und sein Heim, sein Umfeld, um hier, weiß ich, 400 Euro zu kriegen. Also das ist ja erstens Fachkräfte, das heißt, du willst dir die Rosinen rauspicken, genau aus den Ländern, die eigentlich diese Fachkräfte selbst brauchen würden. Und dann schiebst du das zusammen mit Flucht. So, um zu sagen, die sollen nicht illegal einreisen, müsstest du legale Einreisemöglichkeiten überhaupt schaffen. Das Asylrecht ist aber in unserem Grundgesetz verankert. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, da soll doch keiner herkommen und nach Asyl fragen. So funktioniert es nicht. Da musst du legale Wege aufmachen, um zu sagen, hey, die Leute müssen nicht massenweise im Mittelmeer ertrinken, sondern wir geben ihnen die Möglichkeit, hierhin auch zu kommen, und zwar auf legalem Wege, um hier einen Asylantrag zu stellen. Genau. Das wird aber nicht gemacht.
Was Sie genau beide ansprechen. Hat die letzte Bundesregierung ja gemacht. Sie hat legale Einwanderungsmöglichkeiten geschaffen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und es gibt jetzt eben nicht nur für Topverdiener diese Möglichkeiten, sondern auch für ganz normale Beschäftigte.
Jetzt sind wir natürlich sehr auf Ebene Bundespolitik, Europapolitik. Mich würde mal interessieren, was würden Sie in Dortmund anders machen?
In Dortmund zum Beispiel, und wir waren gerade bei den EU-Bürgern, die hier hinkommen aus Osteuropa, und liebe Fatma, da muss ich dir widersprechen, die Arbeitsmarktintegration von Rumänen und Bulgaren in Dortmund beträgt 35%. Also 65% der Zugewanderten aus diesen Ländern leben auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist nicht akzeptabel. Das ist auch so nicht in der europäischen Freizügigkeit vorgesehen.
Was würden Sie denn da machen als OB?
Also das Wichtigste ist, dass diese Aufenthalte beendet werden, bevor sie sich verfestigen. Dazu gibt es nämlich Rechtsprechung. Wenn die ersten Jahr hier sind, dann gibt es nämlich Sozialleistungen. Und deswegen muss das Amt für Migration an dieser Stelle ganz klar sagen, hier Aufforderung zur Aufenthaltsbeendigung, damit eben dann nicht eine Sozialleistungskarriere beginnt.
Und Sie würden wahrscheinlich mehr auf Integration setzen.
Definitiv. Also erstens kann man das nicht verhindern. Wir haben ja gesehen, wenn Menschen, also es war ja so, dass die Zugewanderten aus den EU-Ländern auch keine Sozialleistungen bekommen haben, was dazu geführt hatte, dass wir eben sehr viel Kriminalität hatten. Die Menschen müssen ja von irgendwas leben. Und das hat ja dazu geführt, ich sag jetzt mal, dass Kupferleitungen plötzlich verschwanden, Diebstahl sich erhöhte und ähnliches. Und wenn man denen die Sozialleistungen nimmt, dann wird das auch wieder dazu führen. Also was ist sozusagen für uns als Gesellschaft, damit wir nicht, ich sag jetzt mal, uns zerteilen lassen, was ist denn da besser? Da würde ich sagen, okay, dann doch bitte dafür sorgen, dass sie vernünftig leben können, auch später vernünftig in Arbeit kommen können und nicht zu sagen, unser Sozialsystem muss vor denen geschützt werden, weil letzten Endes sind die Menschen da. Und die werden auch nicht gehen, auch wenn die Sozialleistungen gekürzt werden. Die werden sich andere Möglichkeiten suchen, die uns nicht gefallen werden. Und dann haben wir eine richtige Spaltung in dieser Gesellschaft, die wir jetzt schon haben. Also von daher würde ich sagen, ist das der falsche Weg. Der richtige wäre zu sagen, okay, sind angekommen. Also was machen wir jetzt mit denen? Wie kriegen wir die da so integriert, dass sie tatsächlich auch arbeiten können? Du redest jetzt von 35%. Es ist tatsächlich auch so, dass die Menschen ja auch isoliert werden. Also die werden ja auch nicht vernünftig eingestellt, sondern zu Dumpingpreisen. Also ich habe das selber erlebt. Ich habe meine Frau begleitet, die aus Bulgarien stammt. Die hat man arbeiten lassen für knapp 2 Euro die Stunde, 7 Tage die Woche. als ich dann mit dem Chef gesprochen habe, dass das überhaupt nicht geht, hat er gesagt, ja, durch mich kriegt sie ja die Sozialleistung, warum soll ich mehr bezahlen? Mhm. Also das heißt, eigentlich bezahle ich sie ja voll. Und dann ist klar, da muss natürlich der Chef angezeigt werden, weil das natürlich Schwarzarbeit ist. Aber genau da werden die Leute ausgenommen. Und da hat die Gesellschaft lange zugeguckt, dass das passiert ist. Denn als diese 2002 sozusagen die Möglichkeit bestand, so zu kommen und zu gehen für die Menschen, da wurde ein System der Ausbeutung aufgebaut, um diese Menschen wirklich auszubeuten. Die Leute haben daran verdient. Die haben Wohnungen in Kaschemen umgewandelt, wo man sich eine Matratze für 10 Euro anmieten konnte pro Person pro Nacht, ne, in so einer 50 Quadratmeter Wohnung. Und das haben die Leute hier vor Ort gemacht mit diesen Menschen. Also müssen wir gucken, dass sie vernünftig ins System reinkommen, integriert werden, Schule besuchen können, Bildung bekommen, Sprache bekommen und tatsächlich dann auch arbeiten gehen können. Wir können ja auch Arbeiten möglich machen, die anders laufen. Also es muss ja nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, es geht ja nicht darum, dass ich sage, die sollen jetzt für die nächsten 3 Jahre auf Lau einfach auf Staatskosten leben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie aus diesem System rauskommen, erstmal reinkommen, dann wieder rauskommen, damit wir hier in der Gesellschaft vernünftig miteinander leben können.
Aber also ich merke schon, jetzt seit vielen Jahren Arbeitsmarktintegrationsprojekte für diese Zielgruppe, die ist offensichtlich nicht erfolgreich. Also entweder sind die Projekte nicht gut oder die Leute wollen nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten. Möglicherweise ist auch eine Kombination davon. Auf jeden Fall ist es so nicht hinnehmbar. Und die Dortmunder Kommunalpolitik hat in den letzten Jahren immer mehr Projekte aufgesetzt, die geradezu eine Einladung sind, nach Dortmund zu kommen.
Welche also
Dortmund
meinen Sie ist, da zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel diese Clearingstelle für gestrandete Unionsbürger, wo alle möglichen Unterstützungsleistungen eben aus dem Stadtsäckel finanziert werden. Beispielsweise ein Roma-Jugendzentrum, was ich für absolut spaltend halte. Also ich finde, diese Zielgruppe muss in die normale Jugendarbeit integriert werden. Und das sind alles Punkte, wo ich denke, das läuft falsch, weil Dortmund ist ein Hotspot dieser EU-Zuwanderung und wir machen uns immer noch attraktiver dafür. Und das ist nicht mein Weg.
Das ist an der Lebensrealität der Menschen vorbeigedacht. Also das Roma-Zentrum hat tatsächlich, also gerade für Jugendliche, hat schon einen großen Sinn. Wenn wir sagen, wir wollen die Menschen integrieren und wir wollen die Jugendlichen ja integrieren, dann müssen wir ihnen auch sozialpädagogische Angebote binden, die auch auf sie zugeschnitten sind, so dass man sie dort abholt, wo sie stehen. Es bringt ja nichts, wenn ich die in die Jugendeinrichtung reinstecke und ich sag jetzt mal, da werden andere Jugendliche mit ihnen zusammen auf Konfrontationen gebracht, weil es einfach die Unterschiede noch zu groß sind. Also deshalb muss man die Jugendlichen erstmal da abholen, man muss ihnen Chancen bieten, sich zu bilden und dann werden sie sowieso von alleine integriert in die Gesellschaft, sodass es keine Unterschiede mehr gibt.
Also ich merke schon, Sie haben beide sehr unterschiedliche Konzepte, was Migrationspolitik betrifft. Jetzt bin ich gespannt. Nächstes Thema, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist nämlich die Situation Drogenszene, Bettelei in der Innenstadt. Gehen da Ihre Meinungen auch so weit auseinander?
Ja,
Herr Kauch.
Vermutlich.
Mehr Sicherheit und Ordnung, vermute ich.
Also der Punkt ist, der Rechtsstaat in Dortmund muss wieder durchgesetzt werden. Und das betrifft nicht nur die Frage, wie sind die Regeln in der Innenstadt. Das geht dann bis zu der Frage, wie sichern wir denn, dass die Geschäftsführer von kommunalen Unternehmen nicht machen, was sie wollen. Haben wir ja bei DEW 21 gesehen. Und diese Regellosigkeit, die eingerissen ist und auch, dass solche Dinge wie Scheinvaterschaften, Sozialleistungsbetrug nicht früh genug aufgefallen ist, das zeigt, diese Verwaltung ist nicht konsequent genug. Und da sind die Zustände in der Innenstadt einfach nur ein Symptom.
Das heißt, was jetzt konkret? Mehr Ordnungskräfte, mehr Verbotszonen, mehr hartes Durchgreifen? Was wünschen Sie sich?
Also wir haben eine städtische Satzung, die Campieren und Lagern in der Innenstadt verbietet. Es ist ja nicht so, dass wir keine Angebote hätten für obdachlose Menschen und wir würden das auch ausweiten. Wir sind zum Beispiel mal mit der Linken einer Meinung, nämlich dass Housing First ein sinnvoller Ansatz ist, also zunächst eine Wohnung zu gehen und dann die anderen Probleme anzugehen. Wir sind auch dafür, niedrigschwellige Angebote, beispielsweise wie sie die Stadt jetzt nördlich des Bahnhofs schafft, zu fördern von Seiten der Stadt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch nicht das Recht, sich beispielsweise zwischen den Eingang des Hauptbahnhofs und dem Taxistand hinzulegen damit das das Erste ist, was Besucherinnen und Besucher von Dortmund sehen. Und das schreckt nämlich viele Leute auch ab und das gefährdet am Ende auch die Arbeitsplätze im Handel und in der Gastronomie in der Innenstadt.
Was sagen Sie? Ich sehe Sie schon Kopfschütteln. Ich härteres Durchgreifen.
Ja, mehr Rechtsstaatlichkeit. Wir sind ein Rechtsstaat. Und da habe ich komplett das Vertrauen, sowohl in die Verwaltung als auch in die Polizei, wenn notwendige Schritte angegangen werden müssen. Was wir nicht, wir haben schon zu viel Polizei und zu viel Ordnung, die in der Stadt unterwegs sind und patrouillieren, so dass man sich sogar teilweise davon gestört fühlen kann. Also nein, wir müssen nicht zu einem Staat werden, wo hier, ich sag jetzt mal, Zucht und Ordnung im vordersten Grund steht, sondern wir sind immer noch eine soziale Stadt. Dortmund ist unfassbar, was so Nachbarschaftlichkeit und Soziales angeht. Und das ist auch gut so, denn wir fühlen ja oder sehen ja, was die Menschen erleiden. Und deshalb ist es wichtig, ihnen vernünftige Angebote zu machen, denn wir sehen auch, was Verdrängung und nichts anderes ist es ja, was bisher gemacht wurde, nicht dazu führt, dass ein Abbau stattfindet, sondern es vermehrt sich.
Inwiefern würden Sie denn das Angebot ausweiten? Weil Housing First wurde gerade schon genannt.
Genau. Ich würde aber jetzt auch mal dieses Thema mit der Verdrängung. Ja. Ja, also wir sind eine soziale Stadt und Stadt der Nachbarschaft. Du würdest ja auch vor deinem Hauseingang nicht wollen, dass da jemand kampiert, dass da Exkremente sind und dass sonstige Hinterlassenschaften, Spritzen etc. da liegen. Aber das erleben die Beschäftigten im Einzelhandel jeden Morgen. Und das ist eben eine Situation, die nicht geht. Bei allem Verständnis für soziale Probleme, auch diese Bürgerinnen und Bürger von Dortmund müssen sich an gewisse Regeln halten.
Natürlich würde ich das nicht wollen. Also natürlich würde ich das nicht wollen. Aber ich würde den Menschen erstmal helfen, damit er von da wegkommt und nicht ihn sozusagen verjagen wollen. Das funktioniert nämlich nicht. Das hat noch nie funktioniert.
Aber die Stadt macht doch
Deshalb ist es wichtig, dass wir Angebote ausbauen, so wie die zum Beispiel den Drogenkonsumraum ausbauen, weil der ist maßlos überfüllt, ist klar. Deshalb brauchen wir flankierende Orte. Wir brauchen aber auch, was Housing First angeht. Ja, wir haben den beschlossen, das ist auch schon länger her, dass wir den beschlossen haben, aber der ist ja noch gar nicht richtig umgesetzt worden. Das hat Anfang des Jahres erst angefangen. Der muss natürlich entsprechend ausgebaut werden. Da haben wir die sozialpädagogische Begleitung, um die Menschen dann auch in den Wohnungen zu halten. Es geht ja auch um psychische Betreuung in dieser Zeit, dass die Menschen vernünftig untergebracht werden, damit sie nicht die Wohnung wieder verlieren, wenn sie alleine sind. Sie müssen also praktisch auch daran gewöhnt werden, eine Wohnung zu halten.
Wie viele Wohnungen bräuchten wir denn da?
Ja, also im Moment ist ja tatsächlich das neue, dieses Konzept nur mit 20 angesetzt. Davon sind, glaube ich, bisher nur 3 gefüllt worden, weil wir erst Anfang des Jahres gestartet sind. Deshalb ist es wichtig, erstmal nach und nach die Menschen von der Straße zu holen, zumindest die Obdachlosen, die auch von der Straße gehen wollen. Aber er redet ja jetzt vermehrt von den Drogenkonsumenten, die jetzt rund um den Drogenkonsumraum vor den Geschäften liegen sozusagen. Und da müssen wir auch nochmal gucken, beispielsweise öffentliche Toiletten einzurichten. Ne? Wenn man keinen Ort hat, wo man hingehen soll, ja, was macht man denn? Man macht auf die Straße. Also man hat gar keine anderen Optionen, gerade für Obdachlose. Und deshalb ist es wichtig, da diese vernünftig nachzujustieren, so dass sich sowohl der Einzelhandel gut fühlen kann, und zwar auf lange Sicht, und auch die Menschen von der Straße kommen. Aber es bringt nichts zu sagen, du gehst jetzt von dieser Tür zu der nächsten Tür, denn die werden immer wieder zurückkommen. Das ist ihr Ort. Mhm. Ja, ich habe das mal in Belgien zum Beispiel gesehen, nach 18 Uhr, wenn die Läden geschlossen haben, war vor den Läden, haben die Leute ihre Zelte aufgebaut, ihre Kartons aufgebaut. Und sie bleiben da, egal ob die Polizei vorbeikommt und die Kartons wegnimmt oder nicht. Dann sind die am nächsten Tag wieder da. Also so wird man das nicht schaffen, dieses Problem zu lösen. Und das ist am Menschen vorbeigedacht, dieses Konzept der Verdrängung.
Herr Kauch, ich glaube, da kommen Sie nicht übereinander.
Ne? Nee, also ich glaube, wir brauchen Hilfe und Konsequenz in der Kombination. Nur Verdrängung hilft überhaupt nichts.
Was soll denn die Konsequenz
also,
sein?
So rein, ich sag mal, nur Bettelverbotszone, ja, wie es die CDU fordert, das bringt jetzt uns auch nicht weiter. Hilfe muss schon sein. Auch die Frage, was haben wir für langfristige Angebote? Aber wir müssen eben auch kurzfristig eine gewisse Ordnung, insbesondere in der Fußgängerzone, schaffen. Und das gehört aus meiner Sicht zusammen.
Ja, aber was soll die Konsequenz sein? Von welcher Konsequenz redest du denn?
Die Konsequenz bedeutet, dass man an bestimmten Orten, wie beispielsweise auf dem Westen-Hellwig, nicht kampiert. Das war vor Corona nicht so.
Ich würde gerne mal die Themen ein bisschen öffnen. weil wir haben jetzt sehr viel über Migrationspolitik gesprochen, wir haben sehr viel jetzt über Drogenszene etc. gesprochen. Bei welchem Thema würden Sie denn in den kommenden Jahren als Oberbürgermeisterin Prioritäten setzen? Was wäre so Ihr Top-Thema? Wo müsste hier dringend was gemacht werden?
Also mein Top-Thema ist die Kinderarmut in erster Linie, weil wir Kinder haben, die vermehrt in Armut groß werden. Und deshalb müssen wir das angehen, dass Kinder gleiche Chancen bekommen, egal wo sie sind und in welchen Familien sie sind. Wir haben Kinder von psychisch Erkrankten, von Suchterkrankten, die sehr früh erwachsen sein müssen, aber in Armut leben, die nichts bekommen, weil bei denen zuerst gekürzt wird. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass die Kinder erstmal klar kostenloses Mittagessen kriegen, weil Essen ist das Mindeste, was sie vernünftig kriegen sollten. Aber wir brauchen auch Konzepte genau für diese Kinder, um sie für die Gesellschaft wieder zu gewinnen und ihnen eine Stütze zu geben in der Schwierigkeit, in der sie im Grunde genommen leben und dafür zu sorgen, dass sie Bildung genießen können, weil Bildung ist das, was uns alle aus der prekären Situation auch rausholen kann. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Stellen angehen. Ich hatte das schon mal gesagt, aus armen Kindern werden arme Jugendliche, aus armen Jugendlichen arme Erwachsene. Und da müssen wir gucken, dass wir rechtzeitig Programme entwickeln, damit das eben nicht diesen Verlauf nehmen muss.
Herr Kauch, wie schätzen Sie denn die Kinderarmut in Dortmund ein?
Ich teile die Position von Frau Karacatu-Kollu. Wir haben dort Chancendefizite. Die sind teilweise angegangen worden. Also wir haben beispielsweise in Dortmund mehrere Talentschulen bekommen, die FDP in der damaligen Landesregierung Nordrhein-Westfalen durchgesetzt hat, um gerade Schülerinnen und Schüler in sozialen Brennpunkten zu fördern. Das reicht aber natürlich nicht. Wir brauchen auch eine entsprechende sozialarbeiterische Begleitung. Wir brauchen auch gerade so Themen, wir wären jetzt nicht beim Mittagessen gewesen, sondern beim Frühstück, auf jeden Fall, dass wir sicherstellen, dass Kinder nicht deswegen in der Schule schon nicht mitmachen, weil sie Hunger haben, weil die Eltern sich nicht gekümmert haben, dass sie ein Frühstück bekommen haben. Das ist ein wichtiges Thema. Wir werden das aber nur finanzieren können, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt auch positiv verläuft und wenn wir im städtischen Haushalt auch andere Prioritäten setzen und manches, sag mal, grünes Lieblingsprojekt vielleicht auch mal einsparen.
Da sind wir nämlich bei Ihrem Top-Thema. Das ist Steuerverschwendung und auch bessere Verwaltung. Also wo genau wollen Sie einsparen? Wo findet Steuerverschwendung statt, Ihrer Meinung nach?
Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Grünen haben ja auf Initiative von Fridays for Future dieses sozialökologische Zentrum gefördert. Die CDU hat dann noch mit den Grünen zusammen beantragt, die Mittel um 50% zu erhöhen. Was wird da gemacht? Treffen des feministischen Mütterkollektivs, Treffen der Antifa und Hausbesetzerliederabend. Das waren Auszüge aus dem Programm. Und ich finde schon bemerkenswert, dass die CDU die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger in Hausbesetzerliederabende enden lässt. Das zeigt, dass wir umsteuern müssen bei der Frage, was eigentlich in Dortmund gefördert wird. Und wir haben ein großes Problem dadurch, dass ständig das Personal der Stadtverwaltung ausgeweitet wird. In 5 Jahren 17% mehr Personal. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben nicht 17% mehr Leistungen bekommen. Und deswegen, wenn neue Aufgaben dazukommen, muss man auch sagen, was wird denn dafür mal weggenommen? Man kann nicht immer nur mehr Kosten produzieren, die dann am Ende in höhere Verschuldung führen, die kommende Generation dann abbezahlen müssen. Das ist mir wichtig. Und ein anderes Thema ist die Frage, wie können wir Bürokratie in dieser Stadt abbauen? Das bedeutet zum einen, dass man die Prozesse vereinfacht. Sag mal so, dieses Thema Stadt zum Amt in die App ist sicherlich ein Thema, das aber auch noch nicht alles lösen wird, weil wir haben Vorschriften, die die Stadt Dortmund macht, über Landes- und Bundesrecht hinaus, die insbesondere im Baubereich den Ausbau von Wohnungen hemmen, beispielsweise Dachgeschossausbau. Dann haben sie plötzlich gleich neue Regeln, die es sonst in keiner anderen Stadt gibt. Und das hemmt natürlich den Ausbau. Und das sind so Dinge, die könnte man angehen, genauso wie die Frage von Erreichbarkeit der Verwaltung. Wenn das Bauordnungsamt beispielsweise bei Rückfragen zu Bauanträgen Donnerstag, ich glaube, von 10 bis 12 Uhr auf hat und das war's für die Woche, dann ist irgendwas falsch in dieser Stadt.
Wie blicken Sie auf die Stadtverwaltung, Steuerverschwendung?
Da muss ich sagen, da liegen wir auch total weit auseinander. Also, dass die Stadtverwaltung größer wird, ist selbstverständlich, weil wir ja auch von der Stadt her, von dem Bürgerinnenanzahl her wachsen. Also, das ist fast ein ganzer Stadtteil, wenn man das so sich mal bildlich vorstellen möchte, dazugekommen an Menschen. Und das ist auch gut so, wenn wir als Stadt wachsen können. Natürlich müssen dann auch entsprechend die Verwaltung nachwachsen.
Aber das ist nicht nur das. Deswegen wird ja seine Arbeit nicht mehr.
Nee, also, da müssen wir aber auch dafür sorgen, wenn du sagst, wir wollen Bürokratie abbaut und das ist eigentlich das einzige Wort. Inhalt ist, glaube ich, trotzdem unterschiedlich, wo wir übereinstimmen. Also ich möchte auch leichtere Zugänge und einfachere Lösungen und nicht, dass die Menschen 7-mal hinfahren müssen, um eine Leistung zu bekommen. Da bin ich auf jeden Fall d'accord. Also was die Verwaltung an sich angeht, ist es so, dass wir nachjustieren müssen und da kommen ja 1000 neue Sachen dazu. Ja, ob auch von EU-Rechtsseite her, ob wir Förderung von da beantragen wollen oder vom Land her oder vom Bund her. Und dann ist es ganz klar, wir brauchen nicht Personal an den Stellen, ich sag jetzt mal, die sind ja nicht da, um Larifari-Leben zu haben, sondern die sind für Projekte da und das ist auch gut so. An vielen Stellen haben wir sogar zu wenig Personal. Also wenn wir zum Beispiel angucken, beim Amt für Migration, das ja neu gestartet ist im Grunde genommen, da war bei den Bürgerdiensten beispielsweise, da fehlte die ganze Zeit über das Personal. Wir haben Leute, die jetzt auf ihre Staatsbürgerschaft mehr als anderthalb Jahre warten. Also, und das ist dem Personal geschuldet. Das heißt, im Grunde genommen hätten die Leute das Recht, jetzt bei der Wahl teilzunehmen, können sie aber nicht, weil sie einfach darauf warten müssen, dass irgendwelche Papiere von den zwei Personen, die wir genau für diesen Bereich haben, irgendwann mal fertiggestellt werden können.
Da bin ich ja voll bei dir. Ich wundere mich nur, dass die Linke unserem Antrag im Rat, die Stellen dort aufzustocken, nicht gefolgt ist.
Ja, weil das gerade nicht vernünftig gemacht wurde. Und deshalb konnten wir dem auch nicht zustimmen.
Also wir müssen im Amt für Migration sowohl im Bereich Einbürgerung als im Bereich Aufenthaltsbeendigung mehr Personal haben. In diesen Bereichen ist der Personalaufwachs null, während 17% für alles Mögliche ist. Beispielsweise, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 19 Stellen, glaube ich, alleine dadurch, dass CDU-Grüne sich mit dem Oberbürgermeister gestritten haben über das Amt für Stadterneuerung und der Kompromiss in der Frage, ob dieses Amt abgeschafft wird und seine Aufgaben zum Oberbürgermeister gezogen werden, war, das Amt bleibt und der Oberbürgermeister kriegt trotzdem seine Stellen. Also das ist ein Kompromiss zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und das ist insbesondere von CDU und SPD zu verantworten.
Da werden Sie wahrscheinlich nicht widersprechen.
Ich sag jetzt gar nichts dazu.
Ein Thema, was vielen Dortmundern im Moment am meisten unter den Nägeln brennt. Also laut Forsa-Umfrage ist das im Moment das Top-Thema. Thema Verkehrsprobleme und Baustellen. Da würde mich auch mal interessieren, haben Sie da Lösungsvorschläge?
Ja, also ich muss sagen, was dieses Thema angeht, Verkehr, liege ich ja so ein bisschen anders als meine Partei an sich. Also ich bin keine Person, die komplett gegen Autoverkehr ist, sondern solange sie notwendig ist, muss man auch nachjustieren. Ne? Also ich sehe tatsächlich ein Problem darin, dass Baustellen, ich sag jetzt mal, immer wieder an derselben Stelle für Monate, jedes Jahr aufs Neue gemacht werden. Aber es ist auch ein Faktum, dass es im Moment einfach sehr viele Baustellen gibt, weil ja gerade Glasfaser auch ausgebaut wird und das alles gleichzeitig. Und wir haben ja auch noch viele Bauanliegen, die wir immer wieder gefordert haben, aber die nicht eingelöst wurden und jetzt auf einmal alle nacheinander eingelöst werden, weil wir im Rat auch Beschluss
haben. Das ist der Ist-Zustand, der wird wahrscheinlich auch noch weit klar. Wir brauchen auch Baustellen, es muss was erneuert werden.
Genau. Die Frage ist ja die der Koordinierung. Ja. Also wir haben ja eine Straßenoffensive im Stadtrat beschlossen, auch mit breiter Mehrheit. Aber wir haben auch ein Baustellenmanagement eingesetzt. Dafür wurden auch Stellen geschaffen. Man hat nicht den Eindruck, dass das Baustellenchaos weniger geworden ist. Ich bin ja jemand, der nur mit dem ÖPNV fährt. Ich habe kein Auto, bin aber trotzdem der Meinung, es muss weiter möglich sein, dass die Menschen sich auch für Autofahren entscheiden. Dazu brauchst vernünftige Straßen. Da brauchst natürlich für Baustellen. Aber man muss sich nur angucken, zum Beispiel auf dem Hellweg, was da los ist über Jahre. Ständig ist eine andere andere Baustelle. Und das hat übrigens auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die U43 ist die verspätetste Linie, die wir haben. Mhm. Und das hängt zum Teil an den Stadtwerken, aber zu großen Teilen eben auch am Baustellenchaos, das die Stadt verursacht.
Also ja, und da mehr haben wir Management. Ja, aber da haben wir ja schon im Rat darauf reagiert. Das heißt, das muss jetzt nur noch eben fruchten, das muss wachsen. Also kein Beschluss wird von heute auf morgen umgesetzt. Und das ist natürlich unser Ziel, ist es da dafür zu sorgen, dass die Baustellen einfach weniger werden und nicht mehr.
Aber ich glaube, wir haben den Beschluss vor 3 Jahren gefasst. Also langsam müsste der Oberbürgermeister mit seiner Verwaltung auch mal Ergebnisse liefern.
Michael Kauch, Oberbürgermeisterkandidat der FDP und Fatma Karaca, Kurt Ullo. Danke für den Besuch hier bei Radio 91.2.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Radio 91.2. Mein Dortmund, meine Wahl.
Zum Schluss noch ein Tipp von mir. Wenn ihr mehr über die anderen Dortmunder Oberbürgermeisterkandidaten und Kandidatinnen erfahren wollt, wir haben noch mehr für euch. Mein Dortmund, meine Wahl, der Podcast auf radio91.2.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.